Lukas 6, 36 bis 38. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ja doch eine unerhörte Aufforderung, dass wir einen Charakterzug Gottes übernehmen, annehmen sollen. Wir, arme, elende, sündhafte Menschen, sollen so sein wie Gott. Wie reimt sich das zusammen? Das geht ja wohl nicht. So wird man bestimmt erst mal reagieren, wenn man so eine Aufforderung hört. Ich erinnere mich an eine Story, die Heinrich Kemner manchmal erzählt hat. Er hat als Kind noch den Vater Bodelschwingh erlebt. Bodelschwingh ist 1910 verstorben. Heinrich Kemner ist 1903 geboren und dort, wo er lebte, Bünde-Dünne, war öfters mal ein Missionsfest und da kam Vater Bodelschwingh. Und Heinrich Kemner erzählte, wie die Kinder immer ganz aufgeregt waren, als der kam und wie dann die Rede unter den Kindern umging, der liebe Gott kommt. So haben die Kinder das empfunden, schon durch die Erscheinung, durch das Auftreten und natürlich auch das, was sie zu Hause dann aufschnappten, über das, was Gott durch die Hände von Friedrich von Bodelschwingh da in Bewegung gesetzt hat. Ja, haben vielleicht die Kinder doch was davon gespürt. Von dem, was Jesus von uns hier erwartet und verlangt, dass wir Charakterzüge Gottes annehmen. Annehmen sollen, annehmen dürfen. Und ich stelle einfach mal die Frage, ja, stimmt denn das? Ist das möglich? Ist das menschenmöglich? Ist das Gott möglich? Wir wollen also in dieser Predigt an dieses Geheimnis herangehen. Denn Jesus wird ja schlechterdings von seinen Jüngern und Nachfolgern nichts verlangen und nichts erwarten, was absolut undenkbar, absolut unmöglich wäre. Und der erste Schlüssel zum Verständnis dessen, was Jesus meint, liegt schon in diesen zwei Wörtern, euer Vater. Euer Vater, das öffnet uns zunächst mal entspaltweit die Tür zum Verständnis. Denn die Bergpredigt, oder wir sind ja hier im Lukas-Evangelium, da gibt es ja eine gekürzte Fassung der Bergpredigt, die heißt bei Lukas die sogenannte Bergrede, wendet sich ja ausdrücklich an die Jünger. Und das ist schon mal ganz wichtig und entscheidend. In Lukas 6, Vers 20 heißt es, er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach. Also die Bergpredigt ist an die Jünger, an die Nachfolger, an die gerichtet, die dann den Heiligen Geist zu Pfingsten bekommen. Nicht an alle. an die, die die Verheißung haben, Kinder Gottes sich nennen zu dürfen. Und damit wird dann natürlich auch dieses große Wunder möglich. Denn Kinder Gottes sind ja nun auch dadurch gekennzeichnet, dass sie Charakterzüge Gottes erbitten und annehmen und auch praktizieren können. Wer kein Kind Gottes ist, ja, für den bleibt das natürlich Illusion und ein Wunschbild, dass er jemals so barmherzig werden könnte wie Gott selber. Das bleibt dann eine absolute Illusion. Aber für diejenigen, die bevollmächtigt sind, Gott Vater zu nennen, das Vaterunser ist ja übrigens auch an die Jünger gerichtet und nicht an die ganze Welt. Und es gibt wahrscheinlich kein Gebet, das ein größeres Martyrium erleidet als das Vaterunser seit 2000 Jahren. Es ist an die Jünger gerichtet. Ja, und deswegen bleibt es dann doch kein Wunschbild. Aber natürlich müssen wir erst einmal, bevor wir uns selber die Frage stellen, wie wir Barmherzigkeit üben, praktizieren können, die Frage stellen, wie ist denn die Barmherzigkeit Gottes gemeint? Wie äußert sie sich? Wenn wir diese Frage uns nicht klar machen, dann sind wir sehr schnell in der Gefahr, dass wir einfach aus all dem, was wir an Mitleidsregungen empfinden, auf Gott schließen und dann meinen, ja, die Barmherzigkeit Gottes sei eben ein göttliches Mitleiden. Das wäre fatal. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns erstmal die Barmherzigkeiten Gottes ansehen. Im Römerbrief, im 12. Kapitel, gleich am Anfang, sagt der Paulus einen interessanten Satz mit einer interessanten Wendung. Er sagt, unter Berufung auf die Barmherzigkeiten Gottes ermahne ich euch, dass ihr eure Leiber zum Opfer gebt. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann kommt ihr in die Lage, prüfen zu können, was gut ist und was in Gottes Augen richtig ist. Da spricht der Paulus interessanterweise von den Barmherzigkeiten. Und diese Spur, denke ich, sollten wir mal verfolgen und einfach Barmherzigkeitserweise in der Bibel suchen, an denen wir uns das klar machen können, wie Gott Barmherzigkeit meint und wie er sie übt und was das ist. Na, und da weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll, weil die ganze Bibel ja ein Zeugnis der Barmherzigkeit und der Barmherzigkeiten Gottes ist. Aber ich will trotzdem markante Beispiele uns in Erinnerung rufen. Und aus all diesen Beispielen ziehen wir dann ein Fazit. Und dann können wir erstmal festhalten und verstehen, inwiefern Gott barmherzig ist und wie er Barmherzigkeit übt. Ja, wo sollen wir anfangen? Bei Adam und Eva. Das ist immer der beste Start. Das ist die erste Barmherzigkeit Gottes. Zweifellos, sie werden gestraft, aber, und das wird manchmal verwechselt, sie werden nicht verflucht. Verflucht wird der Ackerboden, verflucht wird die Schlange. Adam und Eva werden nicht verflucht, sie werden gestraft. Und darin liegt schon die Barmherzigkeit, die allererste große Barmherzigkeit Gottes. Dass er die Menschen nicht gleich wieder wegradiert und sagt, es war ein Irrtum, was ich mir da vorgenommen habe. Nein, er geht ihnen nach. Sonst würden wir alle gar nicht hier sitzen. Dann zweites Beispiel, der Kain. Der bringt seinen Bruder um. Und ja, Wie soll Gott da reagieren? Offensichtlich ein Mensch, der sein Menschsein in einer ganz unguten Weise verfehlt. Und Gott radiert ihn nicht aus, obwohl er eigentlich das Todesurteil verdient hätte. Man könnte ja viele Erörterungen über die Todesstrafe anschließen an dieser Stelle. Aber ich will nur unterm Strich festhalten, kein wird bestraft, aber nicht ausgelöscht. Wie wird er bestraft? Er kriegt eine friedlose Seele, eine friedlose Existenz. Der Unfrieden der Menschheit, der beginnt mit Kain. Ja, und dieser Unfriede im Herzen, Luther übersetzt, unstet sollst du sein. Dieser Unfriede setzt sich dann fort in den Familien und in den Gesellschaften und Völkern. Auch ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Er gibt dem Kain noch Lebenschancen. Drittes Beispiel. Die Babylon-Menschheit, die sich ja auch total gegen Gott gestellt hat. Denn die Sprachenverwirrung zu Babylon, die diente ja diesem Zweck, dass die Menschheit sich verbreitet und dass die Welt und die Erde bevölkert. Und sie blieben alle dort, wo es ihnen gefallen hat. Mesopotamien, bauten dort den Turm. Und ja, eine ungehorsame Menschheit. Und Gott macht auch hier nicht Schluss, sondern ist barmherzig, begnügt sich mit der Verwirrung der Sprachen. Das ist ja nun schon ein Problem geworden und geblieben bis zum heutigen Tag. Aber die Verschiedenheit der Sprachen ist ja nur ein äußeres Zeichen dafür, dass die Menschen sich ohne Erneuerung des Herzens nicht verstehen. Dann gehen wir zu Jakob, der ja nun wirklich ein Beispiel ist für einen listigen, gemeinen und unverschämten Bruder. Und der von Gott merkwürdigerweise mit großer Barmherzigkeit, man möchte fast sagen mit Samthandschuhen behandelt wird, der sich dann an diesem berühmten Stein zu Bethel niederlegt und plötzlich den Himmel offen sieht. Dann aber Strafe auf Strafe erleben muss, 20 Jahre lang. Und all das wieder kriegt an Betrügereien, was er seinem Vater und seinem Bruder zugemutet hat. Interessant, nicht wahr? Wie sich alles, was wir auf dem Kerbholz haben, an uns selber wieder ereignet, wenn wir es nicht in die Vergebung legen. Und dann wird der Jakob doch gesegnet am Jabok. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ist das nicht eine große Barmherzigkeit? Dann denke ich an die Brüder Josefs, die ja nun auch einiges verbrochen haben an ihrem Bruder. Und die dann durch Gott und letztlich dann durch Josefs Wesen und Geduld und Weisheit geläutert werden, aber nicht umkommen. Die hätten ja auch in der Hungersnot, wäre ein leichtes gewesen für Gott, tatsächlich ihr Leben aushauchen können. Nein, Gott ist auch diesen Leuten barmherzig gegenüber, die sich so schmählich gegenüber ihrem eigenen Bruder verhalten haben. So dass dann zum Schluss, 1. Mose 49, 50 kann man das nachlesen, dann Josef sagt, ihr wolltet das Böse mit mir machen, aber Gott hat es gut gemacht. Ist das nicht barmherzig? Ja, wenn jemand wirklich auf eine ganz gemeine Tour sich an der eigenen Verwandtschaft vergeht und dann trotzdem noch auf Gottes Barmherzigkeit stößt. Wir können den Bogen noch etwas weiterziehen. Ich denke da an das ganze Volk Israel, das dann vor den Toren Kanaans steht und die Kundschafter ausschickt. Und alle sind eigentlich frohgemut, dass es nun ins gelobte Land geht, wo Milch und Honig fließen. Und dann kommen die Kundschafter zurück und eine bleierne Angst legt sich auf dieses Volk. Kann man ungefähr vergleichen mit unserer heutigen gesellschaftlichen Grundmelodie. Bleierne Angst. So war das damals auch. Plötzlich trauen sie sich nicht mehr. Plötzlich alle Zuversicht und alle Verheißungen Gottes wie ein Nebel in der Auflösung. Und sie müssen zurück. Und Gott führt sie zurück und gibt ihnen 38 Jahre Bedenkzeit und Klärungszeit und Strafzeit. Und dann sind sie nach 38 Jahren wieder genau dort, wo sie losgelaufen sind. Ja, 38 vergebliche Jahre. Ist nicht dieser Blindgeborene auch 38 Jahre? Ja. Oder der Gelähmte? Ja, der Gelähmte, nicht? Ja. Also 38, das ist so eine Symbolzahl für vergebliches Leben. Und man könnte sagen, alles aus. Aber dann öffnet Gott doch die Türen und sie marschieren ein. Auch das Barmherzigkeit Gottes. Aber es kommt ja noch schlimmer, dann bauen sie sich am Sinai dieses Kalb oder diesen Stier. Und ich habe nochmal die Szene nachgelesen, wie tollpatschig und verlegen der Aaron sich zu entschuldigen versucht gegenüber Mose, gar keine gescheite Begründung zustande kriegt. Ja, die wollten das so. Ja, was ist denn das für eine Antwort? Und dann ist ein Kalb draus geworden. Ja, ganz von alleine ist das geworden. Also eine tolle Antwort, die der Aaron da gibt. Ein abtrünniges Volk. Und man könnte doch meinen, dass dieses Volk, das nun die Errettung aus Ägypten erlebt hat und nun wirklich so viel Barmherzigkeiten Gottes erlebt hat, schlau geworden ist und auf Gott vertraut. Nichts von alledem, und es müssen 3000 aus dem Volk Israel müssen sterben. Das war die Strafaktion Gottes. Und dann geht es trotzdem weiter. Dann sagt Gott zu Mose, ich kann mit diesem Volk nicht von Person zu Person gehen. Ich würde sie umbringen müssen. Aber geh du. Merkwürdige Szene. Geh du. Ich bleibe euch dennoch treu. Auch das ist Barmherzigkeit. Wenn Gott sich verbirgt, aber dennoch einen Menschen nicht loslässt. Und dann gibt er dem Volk die 10 Gebote noch ein zweites Mal. Mose hatte ja die ersten Gebote zerschmissen. Und Gott sagt, mach dir nochmal 2 Tafeln, ich schreibe sie nochmal neu auf. Das ist barmherzig. Das ist göttliche Barmherzigkeit. Ja, so könnte ich jetzt weiterziehen. Ich könnte an David noch denken, ja, der den Ehebruch begeht und eigentlich als Führer des Volkes vorbildlich sein sollte, aber in Sünde fällt und im Grunde genommen ja, alle Warnungen in den Wind schlägt und dann trotzdem von Gott nicht verworfen wird, weil er sich eben demütigt. Aber sein Sohn muss sterben, der im Ehebruch gezeugte Sohn. Machen wir noch einen Sprung ins Neue Testament. meine Lieblingsperson dort ist eigentlich der blinde Bartimäus, ja, der nichts weiter zu sagen hat als: Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ja, und Jesus, die Person gewordene Barmherzigkeit Gottes, dreht sich rum, der war schon weitergegangen, dreht sich rum, hört: Sohn Davids, aha, der hat erkannt, worum es geht. Der weiß, dass ich der Messias bin. Auf den gehe ich zu. Und er geht gar nicht auf dem Bartimäus zu, sondern er ruft ihn. Und der schmeißt seinen Mantel weg und sieht ja nichts. Dunkel, schwarz. Tastet sich dorthin, wo die Stimme herkommt und sagt: Erbarme dich. Eine tolle Szene. Die menschgewordene Barmherzigkeit Gottes. Aber wollen wir auch an uns selber denken? Ist nicht Gott, jetzt habe ich so viel über Israel, über die alte Geschichte gesprochen, ist nicht Gott auch mit den heidnischen Völkern sehr barmherzig umgegangen bis zu dieser Stunde? Sie waren lange in Unwissenheit, so heißt es da im Neuen Testament. Und dann kriegen sie das Evangelium. Also die vielen Jahrhunderte heidnischer Unwissenheit, dieser Götzendienst, alles, was sich die Völker dieser Welt an Aberglauben und Heidentum im finstersten Sinn des Wortes geleistet haben, wird alles nur unter dem einen Begriff, es war die Zeit der Unwissenheit, abgehakt. Gott hält es ihnen nicht vor. Gott sagt ihnen, jetzt müsst ihr aber erst einmal wirklich dafür auf die Knie gehen und müsst auch wirklich erstmal ein neues Leben beginnen. Dann kann ich mit euch weitergehen. Ne, so ist Gott nicht. Er gibt ihnen einfach das Evangelium. Und sagt: Hört mal zu, was ich euch jetzt zu sagen habe. Also, Gottes Barmherzigkeit, glaube ich, leuchtet aus all diesen Barmherzigkeiten doch schon ganz gut hervor. Und wir können das vielleicht so zusammenfassen: Gott lässt einem Menschen die Not spüren. Und manchmal ziemlich lange. Und es ist ja meistens selbstverschuldete Not, in die sich Menschen hinein manövrieren. Nicht das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er uns die Not vom Halse hält. Nein, das ist die Barmherzigkeit, dass er sie limitiert. Er begrenzt sie. Es gibt ein Kairos. Und dann sagt Gott: Jetzt hast du genug gelitten. Jetzt hast du genug Gelegenheit gehabt, nachzudenken, wohin dich deine eigene Sünde gebracht hat. Es gibt eine Stelle aus Jeremia 2,19. Du musst inne werden und erfahren, was es bedeutet, den lebendigen Gott zu verlassen. Das erspart Gott niemanden. Man muss es mal kapiert haben, erlitten haben, was es ist, ohne Gott zu leben. Das mutet Gott uns zu. Und dann gibt es eine Stelle, die eigentlich alles zusammenfasst. Und Ulrich Wilkens, der bekannte Theologe aus Hamburg, weit in den 90ern, der sagt: Das ist das Zentrum der Bibel. Habe ich mich schon immer gewundert, dass er diese eine Stelle zum Zentrum der Bibel erklärt. Aber jetzt bei der Vorbereitung dieser Predigt, denke ich, habe ich es kapiert. Ausgerechnet eine alttestamentliche Stelle. Da sagt nämlich Mose zu Gott, nachdem Gott ihm gesagt hat: Ich probiere es nochmal mit diesem Volk. Hol dir nochmal zwei Tafeln. Mose kann es gar nicht fassen, dass Gott noch einmal, ja, wie soll ich sagen, über sich hinaus wächst und noch einmal diese Gnade und Barmherzigkeit gibt. Und dann sagt Mose Folgendes: Herr, Herr Gott. Gibt es wahrscheinlich nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel diese dreifache Anrede. barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand. Das ist die Quintessenz. Das ist das Bibelwort über die Barmherzigkeit Gottes. Besser kann man es nicht sagen. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. So und so sollen wir nun also auch sein. Jetzt wird der Abstand vielleicht noch größer zwischen dem, was wir sind und wer Gott ist. Und nun sagt der Herr, seid barmherzig. Wie sieht das praktisch aus? Wörtlich übersetzt heißt es übrigens gar nicht, seid barmherzig, sondern werdet barmherzig. Es ist eine kleine Nuance, aber zeigt, es ist ein Lernprozess. Und das ist ja schon mal gut zu wissen, ja. Ich darf ein Lernender sein, ich darf in diese Barmherzigkeit Gottes allmählich hineinwachsen. Und dann gibt es Anleitungen. Eigentlich nur zwei Anleitungen, wie Jesus das nun wirklich meint. Mit seid barmherzig. Und zwar immer mit einem Minus und einem Plus. Erst kommt ein Verbot und gleich ein Gebot. Pädagogisch sehr wichtig, dass wir, wenn wir jemanden ein Verbot Gottes aussprechen, immer auch gleich etwas Positives anhängen. Und das zweimal. Und das gucken wir uns an. Ich übertrage das jetzt in eine etwas andere Begrifflichkeit. Rechne deinem Nächsten seine Schuld nicht vor und rechne sie ihm nicht an, sondern vergib sie ihm. Das ist das erste Verbot und das erste Gebot. Rechne deinem Nächsten seine Schuld nicht vor und rechne sie ihm nicht an, sondern vergib sie ihm. Ich habe vorhin mit einer Cousine gesprochen und habe mich mal über Familienverhältnisse aus früheren Jahrzehnten informiert, damit ich hier nichts Falsches sage in dieser Predigt. Wir hatten nämlich ein schwarzes Schaf. Und ich erinnere mich noch als Kind, das war ein Cousin, dass immer nur das Schlechteste über ihn ausgesprochen wurde. Er war wirklich das schwarze Schaf der Familie, also der größeren Familie. Und dann wurde überhaupt nicht mehr über ihn gesprochen. Lutz hieß er. Naja, ich war Kind, habe mir darüber keine großen Gedanken gemacht. Viel, viel später hörte ich, dass er in einer Notlage auf den Dachboden seines Hauses gegangen ist und sich aufgehängt hat. Jemand, über den immer nur negativ gesprochen worden war. Und ich frage mich heute nach so langer, langer Zeit danach, war denn auch mal Vergebung im Blick? Das ist schon bitter, wenn man jemanden immer nur seine Fehler vor die Nase hält. Könnte ich manche Beispiele noch erzählen aus dem familiären Rahmen, aber ich glaube, muss ich nicht, denn jeder weiß das, wie schnell und wie gefährlich es ist und wie destruktiv für Menschen, wenn man ihnen immer nur die Versagensmomente und die Fehler und die Schwachheiten vor Augen stellt. Furchtbar. Aber ich will es nicht bei einer negativen Beispielgeschichte lassen. Ich habe noch eine andere zu bieten und ich habe fast geweint, als ich die gelesen habe. eine Vergebungsgeschichte mit Namen und mit Datum, alles wirklich so geschehen. Ein alter Dorfarzt geht mit seiner Enkelin über den Friedhof. An einem Grab bleibt er stehen und er kennt alle, die da begraben sind. Und die Enkelin hört zu, ist neugierig und er erzählt so einige Biografien derer, die da so liegen. Und dann kommen sie an ein Grab und dann sagt er, jetzt hör mal zu, was ich dir jetzt erzähle. Der Mann, der da liegt, der hatte in den Anfangsjahren seiner Ehe eine glückliche Zeit. Dann ist er Trinker geworden, hat alles versoffen. Und dann hat er seine Arbeitsstelle verloren. Und dann war er eine ganz elende, verkrachte Existenz. Und seine Frau, die musste dann die ganze Familie über Wasser halten, hat gearbeitet wie ein Tier, musste dann nicht nur das eine Kind, sondern eben auch den Mann über Wasser halten. Dann ist der Mann gestorben. Und dann hat die Frau, die sich eigentlich kaputt gearbeitet hatte, noch weiter gearbeitet, um auf dieses Grab ihres Mannes ein Holzkreuz, es waren die armen Zeiten, setzen zu können. Und dann sagt der Arzt zu seiner Enkelin, guck mal, was da steht. Und er liest die Enkelin vor, die Liebe höret nimmer auf. Da hat diese Frau sich kaputt gearbeitet und schreibt dieses Wort über dem Grab ihres Mannes. Also wenn das keine Vergebung ist, dann weiß ich nicht, was Vergebung ist. Und wenn das keine Barmherzigkeit ist, dann weiß ich nicht, was Barmherzigkeit ist. Rechne deinem Nächsten seine Schuld nicht vor und rechne sie ihm nicht an, sondern vergib sie ihm. Dieses Holzkreuz mit dieser Inschrift ist ein Beispiel. Das war das Erste. Das Andere, was Jesus sagt, wieder in einer etwas anderen Begrifflichkeit, verdamme deinen Nächsten nicht, das heißt, wünsche ihm nichts Böses, sondern beschenke ihn. Was ist das? Ja, für eine Zumutung könnte man wieder sagen. Verdamme ihn nicht, rechne ihm das Böse nicht an, sondern wünsche ihm auch nichts Böses, sondern beschenke ihn mit etwas Gutem. Ja, das ist mindestens so göttlich wie das Erste. Es steht auf unserer Internetseite www.gemeindenetzwerk.de. Und wer Internet hat, der kann das dann in Ruhe sich nochmal angucken. Eine Geschichte von einer Frau Ursula Link. Die haben wir 2014 auf diese Seite gesetzt. Und ich habe mir die Geschichte nochmal angeguckt, weil ich die Frau persönlich kenne. Wir hatten mal einen Kongress, die Kraft der Vergebung, und da haben wir sie reden lassen. Die hat Folgendes erlebt. Die war alleinerziehend nach einer Scheidung und Silvester 2000 ist ihre eine Tochter brutal ermordet worden. Auf dem Nachhauseweg von irgendeiner Party. Der Mörder war schnell gefasst, hat eine lange Strafe gekriegt. Und die Frau erzählt in diesem Zeugnis, ich kann das nicht sehr ausführlich jetzt bringen, aber sehr bewegend, wie sie durch zwei furchtbare Jahre hindurchgegangen war. Ihre andere Tochter hat einen Selbstmordversuch gemacht, weil sie mit dieser Last und diesem Problem und dieser Tat nicht fertig geworden ist. Und Dank der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, anders kann man das gar nicht sagen, ist diese Frau Link dann zum Glauben gekommen nach 2 Jahren, durch verschiedene Umstände. Aber weswegen ich das jetzt erzähle, ist das Folgende. Dieser Verbrecher, dieser Mörder, der saß dann also im Gefängnis. Und im Jahre 2009 wird er sterbenskrank. Krebsbefall. Jetzt kriegt diese Frau einen Anruf und sagt, haben Sie was dagegen, dass wir diesen Mann für die letzten Tage seines Lebens nach Hause entlassen? Die wundert sich, dass sie diesen Anruf kriegt. Sie sagt, ja, ich habe da nichts dagegen, könnt ihr so machen. Und dann überkommt es sie, sie ist gläubige Christin geworden. Und sie sagt, wenn dieser Mörder jetzt in seinen letzten Stunden liegt, dann musst du nochmal zu ihm gehen. Und dann holt sie sich die Erlaubnis. Und die war schwierig zu kriegen, weil alle dachten, die vergreift sich jetzt an den. Jetzt aber mit irgendeiner Weise macht sie den kaputt. Und durch Vermittlung aller möglichen Instanzen kriegt sie die Erlaubnis. Sie spricht mit ihm, sie steht an seinem Sterbebett. Und das Wunder geschieht. Er bittet um Verzeihung angesichts seines eigenen Todes. Wahrscheinlich aber auch angerührt, dass die Mutter jetzt vor ihm steht. Und dann gewährt sie diese Verzeihung und Vergebung und sagt, es ist noch jemand anders da, der dir vergeben will und der dir vergeben kann. Und zwar alles, was du in deinem Leben falsch gemacht hast. Und der heißt Jesus Christus. Und der fragt, wie komme ich an den ran? Und dann kann sie ihm den Weg zum Glauben zeigen. Und da stehen 3 andere Leute in diesem Krankenzimmer noch herum. Und sie erzählt dann in dem Zeugnis, plötzlich war die Heiligkeit Gottes so unmittelbar in diesem Raum da, wie dieser Verbrecher sich zu Jesus Christus bekehrt, dass die anderen 3 genau das Gleiche gemacht haben. Jesus Christus angefleht, angerufen und sich bekehrt haben. Das war natürlich ein, mir fehlen da die Worte, Wahnsinnserlebnis, könnte ich nur dazu sagen. Da hält sie also dem Mörder ihrer Tochter nicht seine Bosheit vor, sondern gibt ihm etwas. Darum geht es ja. Gib dem was Gutes. Und sie gibt das Allerbeste, was sie überhaupt hat, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Kann man also alles nachlesen? www.gemeindenetzwerk.de, Februar 2014. Man kann da sehr schön gucken und anklicken. So, und damit bin ich jetzt beim Schlusspunkt. Es ist hier von einem göttlichen Lohn die Rede. Und das finde ich eigentlich auf der einen Seite riskant, wenn man hier von einer Belohnung spricht, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Es ist ein göttlicher Lohn, der hier zugesprochen wird all denen, die diesen Weg der Barmherzigkeit gehen. Und das finde ich schon, wenn auch ein bisschen gefährlich, weil es ja eigentlich im Christentum nicht um das Schielen nach Belohnung geht, aber auf der anderen Seite unerhört, befreiend und erfreuend, dass Gott eine solche Haltung nicht nur mit Wohlwollen ansieht, sondern dass er einen solchen Menschen, und das sind hier unwahrscheinlich umfassende Begriffe, die göttlichen Scheunentore geradezu aufreißt. Ist das nicht doll ausgedrückt? Ein reichliches, ein festgepresstes, ein gerütteltes, ein übervolles Maß kriegt ihr. Ja, damit sind natürlich Gefäße gemeint, in denen damals Korn und alles Mögliche eingefüllt wurde. Also nicht nochmal eben ein bisschen aufgefüllt, sondern nein, so viel ich da hineinkriege, sagt Gott, in das Maß deiner Seele und in das Maß deines Herzens, so viel kriegst du und noch mehr. Es soll richtig überquellen. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderbar, was wir für einen Gott haben, der ja, uns sogar ja, läppische Alltags- und Lieblingswünsche erfüllen will und kann. Jetzt war wieder unser Saab kaputt. Allmählich kriegt er so Altersbeschwerden, unser Auto. Und ich habe schon den Gedanken gehabt, ach Mensch, jetzt weg damit. Immer wieder diese Werkstattkosten. Und dann denke ich wieder, wie Gott uns dahin gebracht hat, dass ich im Jahre 96 ausgerechnet einen Saab-Händler kennenlerne. Und Saab war immer mein Lieblingsauto gewesen. Als Student habe ich mir die Nase platt gedrückt an einer Saab-Ausstellung, weiß ich noch. Und dann natürlich nicht das genügende Kleingeld gehabt. Und dann lerne ich einen Saab-Händler kennen. Und die Witwe, die lebt immer noch. Und dann kriege ich einen Dienstwagen auf wunderbare Weise. Und deswegen hüte und hege ich den Saab bis zum letzten Augenblick, weil es so voller Erinnerung ist und weil mir das ein Gottesbeispiel ist, ein göttliches Beispiel, ja, wie Gott auch wirklich Lieblingswünsche uns erfüllt. Aber das ist natürlich nur eine Kleinigkeit, das Allerschönste, das werden wir jetzt im 5. Vers des angefangenen Liedes ausdrücken. Mir ist Erbarmung widerfahren, 5. Vers. Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir und führe durch den Tod mich Amen, durch meines Heilands Tode zu dir. Da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Also das ist dann das Allerschönste, was Gott uns aus diesem reichen und überreichen Maß an Gnade und Barmherzigkeit gibt. Und das möge Gott uns allen schenken in der letzten Stunde unseres Lebens.